Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast mit Uli Oehrnig und mit mir, Markus Kuckers. Lieber Uli, ich begrüße dich.
Lieber Markus, vielen Dank. Ich meine, Ostern steht kurz vor der Tür, ne? Und ich glaube, alle sind total gespannt. Und wenn jetzt die Folge kommt, haben wir eigentlich schon nach Ostern.
Das stimmt, nach Ostern ist es dann schon.
Ja,
wir wollen heute über das Thema AI Fluency sprechen, nämlich über die Kompetenzen, die man haben muss, um überhaupt mit AI arbeiten zu können und mit AI kommunizieren zu können. Wir wollen heute den Begriff schärfen, wir wollen die Relevanz klar machen und wir wollen aber auch konkrete Anschlussfähigkeit herstellen, nämlich was heißt das denn eigentlich für euch und was heißt das denn eigentlich für Unternehmen, Uli? Und wenn wir uns über den Begriff AI Fluency unterhalten, was bedeutet das denn eigentlich und welches Konzept steckt denn eigentlich dahinter?
Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wir sehen ja im Moment eine rasante Geschwindigkeit der Technologie. Ne? Nach dem ChatGPT-Moment hatten wir jetzt den Claude, Open Claude-Moment, ne? Mit Claude 4.6. Und wir sehen halt, dass die Geschwindigkeit von gerade KI-Entwicklung immer weiter zunimmt. Ja? Und das ist halt allgemein ein Phänomen, was wir sehen, dass die Geschwindigkeit immer schneller wird und Organisationen müssen halt mit dieser Geschwindigkeit mithalten. Ja, und AI Fluency heißt halt im Prinzip, ne, wie werde ich selber mit den Themen vertraut und wie schaffe ich es halt mit diesem Takt, der da gerade vorgegeben, mitzuhalten. Ne? Ich meine, um mal einfach so ein paar Kennzahlen in den Raum zu schmeißen, ne? Und ich meine, die WHO hat das ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, ne, dass 70% der Berufe 2030 ganz anders aussehen werden und sich verändern werden. Ja, so. Das heißt also, ich muss mich darauf einstellen, dass mein Job halt 2030 anders aussieht. So. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass dieses Thema Workforce Fluency, also wie schaffst du denn eigentlich deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen und dieses Skill Gap, was da entsteht, zu schließen. Und das ist halt gerade, was wir auch so bei den Leuten sehen, ne? Ja, auch da große Untersuchungen machen, dass 53% der Organisationen sich mit dem Thema schon auseinandersetzen und das betrachten, ja. Und gleichzeitig sagen 84% der Business Leader, dass sie noch nicht wirklich diese Rollen, die es notwendig macht, um sich mit AI auseinanderzusetzen, noch nicht neu definiert haben. Ja, und das ist ja die spannende Frage, Markus. Was hält denn eigentlich unsere Business Leader davon ab, das jetzt zu tun?
Heißt unter dem Begriff AI Fluency, was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das jetzt eher eine Fähigkeit oder Fähigkeiten? Ist das so ein Mindset, eine Haltung? Oder ist das vielleicht sogar eine ganz neue Form von Problemlösungskompetenz?
Ich glaube, alles zusammen, wenn du es ganz genau betrachtest. Ja. Das eine Thema ist natürlich, du musst mal schauen, heute gibt es immer noch sehr viele Menschen, die sich halt gerade im Rahmen dieser KI-Entwicklung oder AI-Entwicklung Sorgen machen. Was heißt denn das? Habe ich denn eigentlich noch einen Job? Bin ich noch relevant? Und so weiter und so fort. Und ich muss als Business Leader muss ich halt diese Sorgen ausräumen können und muss halt auch eine gute Antwort darauf haben. Ja? Gleichzeitig muss ich aber auch Lernkulturen schaffen, ja, und das hat auch AI Fluency, die es ermöglichen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also doof ist ja, wenn du irgendwie privat deine ganzen AI-Tools verwenden kannst und sobald du in die Firma kommst, gibst du all diese Kompetenzen ab und musst dich halt mit dem ganzen normalen Wahnsinn auseinandersetzen, auf Excel irgendwas machen oder sonst irgendwas, wo dann denkst, warum ist da so ein Riesengap? Ja, und wie schafft man denn jetzt? Und ich meine, das sagen wir schon die ganze Zeit, wir reißen dann Silos ein und wir kriegen halt mehr Kollaboration da rein und wir schaffen logischerweise halt auch diese Lernkultur zu schaffen. Und gleichzeitig bedeutet aber AI Fluency auch, unsere Potenziale nochmal neu zu wecken, ja, um damit logischerweise mit, also Menschen und AI oder KI quasi in ganz neue Lösungsräume zu bringen.
Lass uns doch mal eine Ebene tiefer gehen. Das Ganze hat ja wahrscheinlich ein Konzept, was dahinter steht und einzelne Elemente. Wie schaut das aus? Was steckt dahinter?
Also grundsätzlich, also wenn ich AI Fluency in meinem Unternehmen einbringen möchte, hat es eigentlich so drei klare Wege. Das eine ist AI Engagement. Also wie schaffe ich denn, dass alle sich mit KI und mit Artificial Intelligence auseinandersetzen und bringen sie halt aus dieser Sorge hin in Aktivität. Ja, und der zweite Block ist halt neben der AI Engagement AI Activation. Also das heißt, wie gehe ich denn wie arbeite ich denn jetzt neu? Ja, was bedeutet das denn? Wie nutze ich denn diese Themen? Und wie schaffe ich den Wert der neuen Möglichkeiten quasi zu transportieren, dass tatsächlich auch ein Teamplay aus Mensch und AI, also Mensch und Maschine entsteht. Und das halt im täglichen Leben. So, und dann kommt aber das Wesentliche, der dritte Block. Wie bilde ich denn meine AI-Expertise weiter aus? Ja, also ich kann mich natürlich jetzt zu Hause hinsetzen, ja, aber gleichzeitig braucht es halt auch neue Skills, die halt möglich machen, dass ich halt mindestens 97 Minuten, also fast, ich sag's einfach mal, anderthalb bis zwei Stunden pro Woche mich mit diesen Themen auseinandersetzen kann und damit logischerweise halt auch meine neuen Potenziale lernen kann.
Es gibt ja auch den Begriff AI Literacy, den ich dann auch schon mal gehört habe, der ist, glaube ich, ein bisschen älter. Wie grenzt sich das denn ab vom Thema AI Fluency?
Ja, ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, am Ende des Tages ist ja innerhalb von Fluency eher zu sagen, ich wende es jeden Tag an und lerne über diese neue Erfahrung auch darüber hinaus zu wachsen und schaffe damit logischerweise auch ein neues Erlebnis übergreifend. Ja, und dieses neue Erlebnis ist ja das, wo wir ja auch schon ein paar Mal in unseren Folgen darüber gesprochen haben, Markus, ist ja dieses Experimental Learning. Also, wir kommen wieder zu dem Fahrradfahrbeispiel, ne? Du kannst 100 Bücher lesen, kannst immer noch kein Fahrrad fahren. Du fährst Fahrrad, fällst hin, stehst wieder auf, lernst und fällst wieder hin und fährst weiter und dann kannst du Fahrrad fahren. Und ich glaube, dieses Erlebnis des Experimental Learnings innerhalb einer Gruppe, ja, sich halt mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen, also auch eine gewisse Verwundbarkeit zu zeigen, ne? Weil eins ist klar, wenn ich neue Dinge lerne, kann ich noch nicht Master sein, kann ich halt noch nicht alles wissen, ja, aber ich kann jetzt mit den neuen Tools, gerade auf AI-Basis, kann ich halt viele Domänen quasi mein Mastery machen, ohne jetzt 3 Jahre da zu investieren und zu sagen, jetzt versuche ich erstmal alles zu verstehen, sondern nutze halt diese Fähigkeiten. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, ich muss meine Arbeitsweise ein Stück weit verändern.
Wenn ich ein Unternehmen bin und mir überlege, was will ich da machen, dann habe ich es verstanden. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn ich da wirklich investiere und meine Mitarbeiter in solche Programme reinschicke und daran ausbilde, was habe ich denn davon ganz konkret?
Also grundsätzlich habe ich natürlich eine Mitarbeiter- und Mitarbeiterin-Bindung, das ist das Thema Nummer eins. Zweite ist, wir wissen alle, wenn wir kreativ arbeiten, wenn wir uns mit den Themen auseinandersetzen, wächst Innovation und Kreativität und nicht die Sorge, so nach dem Motto, wird irgendwann mein Arbeitsplatz weg sein. Dann wissen wir alle selber von uns selber, dass wenn wir unter Sorge arbeiten, wir nie unser vollständiges Potenzial ausnehmen. Deswegen ist es so wichtig, in einem AI-Engagement zu sagen, was heißt denn das eigentlich jetzt für unsere Jobs und was heißt denn das konkret fürs Unternehmen? Gleichzeitig, welche Skills muss ich denn haben, um damit umgehen zu können? Und jetzt fangen wir mal bei der Führung ein Stück weit an. Wenn die Führung darauf keine Antwort hat, dann schaffst du natürlich eher mehr Unsicherheit, als du Sicherheit schaffst. Ja? Und gleichzeitig ist halt auch klar, wie nutze ich denn AI effektiv in meinem täglichen Handeln und nicht nur als Tool, sondern tatsächlich als Fluss, ja, also innerhalb des Workflows. So, und da muss man fairerweise sagen, da haben viele Unternehmen immer noch ein großes Gap, weil du hast zwar hier und da schon mal ein Chatbot oder so ein KI-Tool, Copilot oder was auch immer, was du nutzen kannst. Das unterstützt dich aber nicht in deiner Arbeitsweise, ne? Also vollständig, ja. Und da muss im Prinzip KI rein und da muss KI reinkommen. Und das muss halt, die Reise muss, also das ist wie, ne, Fitnessstudio. Du musst halt jeden Tag ein Stück weit deine Praktiken erweitern, dann kommen auch Muskeln, dann siehst du auch den Effekt. Das ist nicht getan, indem du einmal mal einen Hackathon machst oder einmal mal sagst, so sieht das aus, ne, sondern du musst das regelmäßig wiederholen. Und ich kann dir nur eins sagen, bei Salesforce haben wir diese Reise ja schon vor 1,5 Jahren begonnen, also weit bevor ich bei Salesforce angefangen habe, ja, und in diesen ganz normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterumfragen siehst du halt, dass das Selbstvertrauen und ich sag mal die Sicherheit bei 85% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich gestiegen ist, nämlich 16 Prozentpunkte year over year, dass das eher ein positiver Effekt ist. Und gleichzeitig sagen aber auch die Power-User, ja, die halt Agents teilweise selber bauen, dass sie halt ein ganz anderes ich sag mal, Selbstentfaltungsmodell und Kreativitätsmodell haben. Und da siehst du halt einfach, was das bedeutet. Ne? Und ich meine, Salesforce hat mehr als 80.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter weltweit, ja. Und das ist schon mal ein starkes Signal, wie wenn du so ein großes Unternehmen halt genau auf so eine Reise mitnimmst, ja, und von vornherein das auch deutlich machst, ja.
Jetzt bist du auf der einen Seite ja kein Power-User in dem Sinne, dass du den ganzen Tag codest und du bist wahrscheinlich auch reingekommen und hast gesagt, Mensch, ich weiß doch eigentlich schon eine ganze Menge. Und trotzdem standst du ja dann vor deiner eigenen Journey gegen ja ein Zielbild, was man alles so über KI im Alltag wissen muss, deine Lücken zu schließen. Wie bist du denn da rangegangen? Womit hast du denn angefangen? Und wenn du auch heute mal schaust, woran arbeitest du gerade so Stück für Stück im Sinne des Continuous Learning jeden Tag?
Ja, also das wirklich Tolle bei Salesforce ist, es gibt dieses Trailblazer-Programm, ja. Also da kannst du dich eigentlich für alle möglichen Disziplinen eintragen, ja. Und ich bin natürlich zu einer Zeit gekommen, wo das Thema Agentforce, also gerade das Agentic-Thema, viel größer geworden ist, als es noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war. Und da war natürlich Thema Nummer 1 Agentblazer, das heißt, das Auseinandersetzen, wie denn eigentlich die Agents funktionieren und wie du halt mit multiplen Agents zusammenarbeitest. Und dann gibt es halt 3 Stufen. Den Champion, ne, das ist eher so der Einstieg in das Thema. Da lernst du, wie ein Agent aufgebaut ist, so die ganzen KI-Grundlagen, ja. Dann kommst du in den Innovator, wo du anfängst, Agents schon selber aufzusetzen, auch zu gucken, wie sie arbeiten, ne? Also was sind Topics, wie sehen die Flows, die da drin aussehen, welche Actions können Agenten durchführen. Das ist schon gut, weil du damit eine Beziehung hinbekommst und dann auch ein Gefühl dafür bekommst, wie du Agenten testen kannst und auch sehen kannst, dass sie keinen Unsinn machen, ja, und dass ein Agent halt mehr ist als nur was Generatives, also Generative AI mit den LLMs ist was Tolles, aber es gibt halt auch Deterministik, also sprich ganz normale Flows, die ja, nein, wenn, dann, ne, Dinge durchführen, ja, und das zu kombinieren und dann mit Aktionen auszuführen, also sprich, dass du in anderen Applikationen dann Aktionen auslösen kannst, das macht ein Agent ja aus, und das zu verstehen, dann bist du beim Innovator. Und danach kommt der Legend, da fängst du an tatsächlich zu coden, also da machst du tatsächlich Apex-Programmierung, ja, wie du solche Flows dann selber machst. Und da ist dann wieder das Interessante, ne, ich meine, ich kenne jetzt ein bisschen Coding, ne, habe da früher auch schon sehr viel mitgemacht, daher kannst du so ungefähr die Struktur erkennen. Aber wenn du dann anfängst, Vibe zu coden, also du sagst eigentlich deinem Agenten, was für ein Programmcode du gerne haben würdest, und er spuckt dahinter aus, natürlich muss er noch getestet werden, natürlich muss er noch mal gucken, macht das alles Sinn, ja. Aber du kriegst ja einen Großteil deiner Arbeit abgenommen, die, und ne, wir kennen das noch von früher, Markus, wenn es dann darum geht, so einen Agenten zu testen, schreibst du ein paar Testcases runter, dann wird der durchgetestet. So kann ich halt relativ schnell 1000 synthetische Testcases produzieren und den Agenten dagegen laufen lassen. Und halt das, was für mich kritisch ist, immer wieder hintertesten und sehe halt dann auch, wie oft hat das richtig gemacht, wie oft hat das falsch gemacht, wo muss ich nachfallen, weil eins ist halt auch klar, ein Agent ist wie ein neuer Mitarbeiter, ja, der fängt erstmal mit 40% Erfolgsquote an, und dann trainierst du das, den Agenten halt hoch, bis er auf 90 und höher unterwegs ist, ja, und das halt, diesen Fluss zu managen, das ist schon ganz interessant. So, und dann kommst du irgendwann spielerisch in so einen Fluss rein, wo du halt mehr wissen willst. Dann willst du wissen, wie die Datenmodelle funktionieren. Dann willst du wissen, wie verschiedene Komponenten innerhalb des Systems miteinander arbeiten. Ja, und so kommst du halt zu einem zum anderen. Und du wirst immer angetriggert, das ist das Schöne, mit einem Punktesystem, mit einem Batch-System, ne? Und dann wirst du nach 50.000 Punkten wirst du Ranger, nach 100.000 wirst du Double-Star-Ranger, und so wächst du halt in deiner Hierarchie, und dann bist du halt so mit 2 Millionen Trailblazer unterwegs. Und das sind halt nicht nur Salesforce-Mitarbeiter und Mitarbeiter, sondern halt auch alle Kunden und alle, die sich damit auseinandersetzen wollen, weil du kannst das halt jederzeit selber, kannst dich registrieren und kannst das halt lernen.
Natürlich auch Angebote von den großen AI-Firmen, also von Claude habe ich zum Beispiel gesehen, und ich denke mal, OpenAI wird da auch was anbieten. Und ist natürlich ein total tolles Investment, nicht nur das Unternehmen, sondern auch eigentlich auch der Mitarbeitenden, weil die müssen natürlich ja auch die Motivation haben. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass man monatelang oder vielleicht dann sogar über ein paar Jahre quasi in diese kleinen Lernpakete investiert hat von beiden Seiten, Wie verändert sich denn dann ein Unternehmen? Wie stelle ich mir das vor? Ändern sich denn dann vielleicht sogar die täglichen Entscheidungen oder ja mit Sicherheit schon mal die Art und Weise, wie man täglich arbeitet? Was denkst du?
Ja, also definitiv. Also ich glaube, wenn eins jetzt in dieser Agentic-Welt klar ist, dass du irgendwie eine Entscheidungsdominanz erhältst, ne? Weil du hast Daten, du hast halt Teilprozesse, die autonom funktionieren und damit hast du natürlich einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Und alles, was früher immer sehr, sehr hemdsärmlich aufbereitet worden werden muss, ist jetzt sehr stark datengestützt. Ja, und ich glaube, da wird ja auch der Wettbewerbsvorteil des einen oder anderen Unternehmens darstellen, weil derjenige, der tatsächlich Entscheidungshoheit hat, also das heißt eine Dominanz, schnell Entscheidungen zu treffen und sich halt auch Marktrichtungen anzupassen, der wird halt das Potenzial abgreifen. Ja, und die anderen werden halt irgendwie so ein bisschen gucken, warum jetzt der Markt sich schon wieder irgendwo anders hin bewegt hat. Aber das ist halt auch klar, das, was, ich sag mal, früher Google war mit Search Engines und SEO, ja, wird in Zukunft halt sehr stark von Agenten und Companions quasi vorangetrieben, die halt dann gewisse Entscheidungen machen. Und wir sehen das ja heute schon, dass teilweise wir selber schon einen unserer Companions losschicken, gewisse Dinge zu machen, zu checken, deinen Urlaub zu planen, deine Route zu optimieren, you name it, ne? Und damit verändert sich halt ein gesamter Industriezweig, nämlich dass du relevant werden musst für solche Agenten. Und Agenten haben halt keine Emotionen, ja, das muss halt klar sein. Die haben zwei Parameter, die für sie entscheidend sind. Das erste ist, kriege ich meine Informationen und kriege ich sie schnell? Kriege ich sie nicht? Bist nicht relevant, ja, so, und da kannst du halt nicht darauf achten, dass jetzt irgendwie ein Unternehmen quasi eine Anfrage von einem Agenten beantwortet, sondern du musst die sofort beantworten, ansonsten zieht der Agent halt weiter und zieht sie irgendwo anders Daten und gibt dir quasi als Endnutzer eine Empfehlung, ja, und das ist schon eine massive Veränderung, ja.
Bist du ja schon ein paar Monate Learning Investment hinter dir. Und mich interessiert natürlich auf der einen Seite, wie hat sich dein Arbeitsalltag vielleicht dadurch jetzt schon ganz konkret verändert? Und noch eine viel bessere Frage, was würdest du denn sagen, welche Aufgabe sollte man denn heute auf gar keinen Fall mehr ohne KI machen?
Also es gibt viele Dinge, die mir das tägliche Leben einfacher machen. Ne? Wir nutzen natürlich bei uns sehr stark als Kommunikations- und Kollaborationstool Slack. Ja, das hat Salesforce mal vor Jahren gekauft. Das ist bei Developern sehr, sehr verbreitet. Aber auch mittlerweile, wenn du jetzt Demonstrationen von OpenAI oder Anthropic siehst, die demonstrieren immer auf Slack. Das ist ganz interessant. Ja, also die zeigen halt ihre Dinge. So, und mein Hauptarbeitstool ist im Moment auch Slack, weil es drei Dinge macht. Ja, auf der einen Seite alles, was kollaborativ angeht, direkt die richtigen Ansprechpartner zu finden innerhalb des Unternehmens, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, mir die Informationen, und jetzt kommt's, halt nicht generativ zu besorgen, sondern man sagt ja so schön neudeutsch, mit Reasoning grounded, also sprich, du weißt halt, da halluziniert keine KI mehr, sondern es gibt klare Fakten, woher die KI die Daten gezogen hat. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Erkenntnis, ne? Du musst dein Unternehmen halt so fertig machen und so bereit machen, dass die KI mit deinem Unternehmenswissen arbeiten kann. Und das halt auch deinem Kunden preisgeben kann, ja. Also zumindest alles, was du dem Kunden preisgeben willst, ne? Ich sag mal, während wir noch vor zwei Jahren gedacht haben, naja, jetzt kommen die LLMs und LLM ist der Holy Grail, ja. Nee, ist es nicht, ja. Das ist es nicht. Es ist ein Teil der Lösung, aber es ist es nicht so. Und mein Arbeitsalltag ist halt, ich öffne morgens mein Slack sagt mir, guck mal, so sieht dein Tag aus, das sind die Informationen. Hier gibt es übrigens drei E-Mails, eine ist von Markus, die musst du jetzt beantworten. Hier habe ich schon mal einen Vorschlag gemacht, das könnte die Antwort sein. Da hast du Zeit für den Markus, soll ich den einstellen? Da sage ich dann, ja, da hast du das schon mal. So dieses ganze E-Mail-Boxing, wir kennen das ja noch so ein bisschen von unserem alten Arbeitgeber, ja, ist vorbei. Ich habe keine E-Mail, ich habe keine Inbox mehr, die irgendwie 300 offene Mails zeigt oder so weiter. Das ist weg. Ja, das ist eine große Veränderung. Zweite große Veränderung ist, wenn ich mich auf Termine vorbereiten muss, waren früher Heerscharen beschäftigt, Informationen zusammenzutragen und aufzumetern, was dafür wichtig ist, kommt heute alles aus dem Maschinenraum aufbereitet. Nämlich sowohl was Kundentermin angeht, was interne Termine angeht und so weiter und so fort. Ja, ganz direkt auf Aufbau. Ja, und ich meine, wir wissen das selber, so die ganzen, wir polieren jetzt nochmal Folien und so weiter und so fort. Kann es noch machen, ist aber auch mittlerweile nicht mehr so, dass der Schwerpunkt deiner Arbeit. Und das finde ich halt das Gute. Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist halt, mich im Präsenz auf das Hier und Heute zu konzentrieren, auf meines Gesprächs gegenüber und damit mit allen Informationen vorbereitet zu sein, dass ich guten Entscheidungen treffen kann. Das, was bleiben wird, ne? Also das ist ja eher so Effizienzen, ne? Jetzt machst du Prozess-Efficiency, ne? Das, was bleiben wird und da, wo auch KI in Zukunft eine stärkere Rolle spielen wird, wird halt gerade bei komplexeren Problemen die zu lösen. Also zu sagen, hier gibt es 3 Disziplinen, 4 Disziplinen aus unterschiedlichen Bereichen und das halt zu lösen, das wird unsere Aufgabe sein. Aber auch hier geht es darum, die KI mehr und minder als Kompagnon zu nehmen und halt auch anzufangen, das zu tun. Also du fängst an mit dem Tool, ne, Alarme ChatGPT oder Open Cloud oder weiß ich was genommen, dann kommst du quasi in die Assistentenrolle, was ich ja eben so ein bisschen beschrieben habe. Dann kommt die Contribution-Rolle, also da, wo du wirklich sagst, da hast du so einen Kollegen oder mehrere Kollegen, die mit dir an einem Team arbeiten. Und dann kommt quasi so das Thema Innovation und Future-Proof, nämlich zu sagen, wie wird halt AI Catalyst für dich als Visionär? Ne? Also um halt die Zukunft zu transkripten, weil eins ist auch klar, KI wird nicht unternehmerischen Geist ersetzen, KI wird nicht Intuition ersetzen, KI wird auch nicht die Dinge tun, die, ich sag mal, bei uns, wenn wir mit Menschen interagieren, quasi das, was wir Empathie nennen, bezeichnen, ja, das wird das nicht auflösen. Also das braucht uns für das. Und auch wenn was schiefgegangen ist, eine Beziehung wieder zu reparieren, da kannst du nicht deinen Companion jetzt losschicken und sagen, ich schicke dem jetzt mal einen Chatbot, ja, und dann wird er das schon reparieren. Nee, geht nicht. Ja, das müssen wir selber in die Hand nehmen.
Also ich bin mit, Fluency, auf jeden Fall ein gutes Konzept, um, sage ich mal, den eigenen Kompetenzrahmen in Sachen AI systematisch aufzuarbeiten. Und ich nehme auch mit, dass, was du gerade gesagt hast, dass eigentlich doch, wenn ich mir das richtig vorstelle, mit der Arbeit, die wir dann da zukünftig im Kontext von KI bewältigen werden, nur auf der einen Seite natürlich den Zugang zu den Daten hast, auf der anderen Seite eigentlich sowas wie einen Experience Layer, den ich mir da vorstellen muss und das, was es eigentlich so bisher gab, sage ich mal, die Interfaces, also das, womit mit GUIs, also User Interfaces oder womit die SaaS-Companies natürlich Geld verdient haben, dass das eigentlich verschwindet. Ist das eine richtige Vorstellung?
Ja, ein Stück weit schon, weil, also ich meine, das hat, also ich glaube so dieses, wir sitzen vorm Bildschirm und managen mehrere, ich sag mal, Enterprise Application Layer, ne, also wo du halt mehrere Lösungen quasi als Interface überbrückst, das wird verschwinden, definitiv. Das, wo ich ganz sicher bin, also gerade was so die Software-as-a-Service-Welt angeht, die wird nur überleben, wenn sie halt die Komponenten hat, die auf der einen Seite dieses Engagement, also wie machst du eigentlich dein Human-AI-Interface, ne, ist das Voice, ist das ein Bildschirm, ist das Text, ist das, was auch immer, ne, was auch immer noch für Interfaces kommen werden, ne. Ich meine, wir beide waren ja mal großer Fan vom Metaverse, ne, also wo wir uns gerade rein, jetzt hat Meta die Entwicklung eingestellt, aber gut, okay, man kann nicht immer gewinnen, ne, aber nichtsdestotrotz, irgendwas passiert ja in dem Interface Human AI, ne, gerade wenn du halt sagst, man arbeitet eng zusammen, dann brauchst du was und das haben wir ja auch bei 11 Labs so ein bisschen gelernt. Ne? Voice ist da schon was sehr Natürliches. Ja, also das Interface ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Das ist für uns Slack, ne? Weil da kann ich mit Voice arbeiten, da kann ich über Text arbeiten, da kann ich über Chat arbeiten, da kann ich aber auch über andere, wie Anthropic oder sonstige Companions, kann ich bedienen. Ne? Also ich brauche irgendein Schaufenster, wo die dahinterliegende Digital Workforce erreichbar ist. Und zwar nicht über nur Eingabe, ne? Sondern die muss allumfänglich erreichbar sein, weil du musst halt davon ausgehen, bei den 1000 Agenten, die irgendwann im Unternehmen existieren, dass du nicht irgendwie für jeden Agenten irgendeine Lösung suchst, sondern du hast einen Super Agent oder Master Agent, der erreicht für dich die Dinge, die du brauchst, um dein Problem zu lösen. Ja, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, was glaube ich auch nicht wegzudenken ist, wir werden nicht einen Agenten kennen, ja, sondern wir werden multiple Agenten kennen. Da wird es von SAP was geben, da wird es von ServiceNow was geben, da wird es was von Anthropic geben, da wird es was von Microsoft geben, da wird es was von Salesforce geben. Und die müssen orchestriert werden. Das ist, glaube ich, entscheidend für alle Lösungen, die nach vorne raus sind. Und dann ist halt, das ist, glaube ich, eines der Hauptlearnings. AI darf halt nicht als Tool irgendwie neben dran sein, sondern es muss im Workflow sein. Also das heißt, wenn du einen Supply Chain Workflow hast, dann muss die KI über den ganzen Workflow mit dir arbeiten und zwar nicht isoliert, sondern den gesamten Workflow. Und last but not least, ich glaube, das ist, glaube ich, eines der Dinge, da müssen sich Unternehmen Gedanken zu machen, ist nämlich, wie du deine Data Governance auf Maschinengeschwindigkeit umstellen kannst. Also wie schaffst du es, all deine Daten, die fließen, all deine Daten, die da sind, zu kategorisieren, dass du all deine Daten also domänenübergreifend, ne? Also CRM, ERP, Logistik, you name it, übergreifend zu managen und das halt auch, egal welcher Agent darauf zugreift, dass du immer weißt, erlaubt, nicht erlaubt, erlaubt, nicht erlaubt, erlaubt, nicht erlaubt. Und zwar nicht erst, wenn einer sagt, guck mal, ob das stimmt, sondern das muss im Prinzip auf, ja, ich sag mal, Maschinengeschwindigkeit gehen. Ne? Dann hast du eine glorreiche Zukunft. Und das ist, glaube ich, auch das, wo die SaaS-Anbieter sich darauf einstellen müssen, dass sie diese Ketten lösen müssen, weil das halt nicht mehr nur ein horizontales Spiel, sondern auch ein vertikales.
Du hast eben Metaverse angesprochen und gerade auch VAS als Software as a Service als Framings. Das ist auch eine Lehre vielleicht aus den letzten, sage ich mal, 5 Jahren, dass diese Framings natürlich immer wieder auch verschwinden können. Ne? Das ist heute noch gehypt und in 2 Jahren gibt es dann vielleicht wieder auch ein neues. Das heißt, das kann natürlich in einer viel höheren Geschwindigkeit auch in Sachen künstliche Intelligenz erwartet werden, dass Dinge, die jetzt noch irgendwie ganz hoch gehandelt werden, vielleicht 1 bis 2 Pressemeldungen davon entfernt sind, von was Besserem abgelöst zu werden.
Total. Und deswegen brauchst du halt ein System, ein Software-as-a-Service-System, was dir diese Offenheit erlaubt, aber gleichzeitig halt auch die Möglichkeit, dass du auf gesicherten Daten aufbaust. Ne? Und ich glaube, das ist ja die Kunst. Ne? Ich glaube, das wird der Kristallationspunkt sein, dass Software as a Service eine Relevanz hat, ja. Und wie bereits gesagt, wir haben vor 2 Jahren den OpenAI oder vor 3 Jahren den OpenAI-Moment nicht kommen sehen, ne? Da war er. Selbst OpenAI hat nicht kommen sehen, war ja auch ein Zufallsfund, ne? Also eigentlich waren wir ja auf der Suche bei OpenAI nach AGI, ne? Also die Artificial General Intelligence, ne? Und dann ist das dabei rausgekommen. So und so wird, glaube ich, auch die Innovationsgeschwindigkeit weiter zunehmen. Und da werden halt auch neue Dinge kommen. Und das Entscheidende dabei ist, ist meine Enterprise Architecture in der Lage, das, was da neu kommt, schnell zu adaptieren und vor allen Dingen halt auch die Menschen in der Lage sein, diesen Change zu verstehen und dann auch mitgehen zu können. Deswegen braucht es halt für Organisationen halt auch mittlerweile diese Fluency, die es ermöglicht hat, auch mit dem Takt zu gehen, also auch schnell zu sein und halt nicht erst, jetzt müssen wir nochmal überlegen, was heißt denn das für uns, sondern ich finde, jeder Business Leader muss eigentlich jetzt schon neue Rollen definieren, die es in einem AI oder Human and AI Zeitalter geben muss.
Und da schlummern natürlich auch noch einige Themen, sage ich mal, die es im Hype-Cycle auch noch nicht besonders weit nach vorne geschafft haben. Ich denke da gerade an das Thema Quantum Computing. Man kann ja hier bei IBM kann ja jeder auf der Welt sich 10 Minuten reservieren, um mit dem Quantum Computer zu arbeiten. Und aber wenn da es mal jemand schafft, sage ich mal, was kommerziell Nutzbares mit dem Ding anzustellen oder auch, dass das Ding so weit ist, dass es dann eben mal kommerziell nutzbar ist, das wird natürlich auch nochmal eine neue, spannende, rasante Zeit. Das kann dann auch schnell natürlich mal so ein Thema Künstliche Intelligenz unvorstellbar ergänzen.
Unvorstellbar ergänzen und unvorstellbar schnell machen. Ja, weil du hebst halt nochmal auf ein ganz anderes Niveau. Ja, gerade was Parallelprozessionen angeht und Co. Ne? Also das ist schon auch was ich sag mal, Encrypten und Co. angeht. Also gerade wenn ich auf Cyber Security so ein bisschen denke, na, das bringt dann schon nochmal eine ganz neue Dimension ins Land.
Lieber Uli, ich bedanke mich bei dir für dieses kleine Osterspecial vor Ostern aufgenommen, nach Ostern als Ostergeschenk sozusagen ins, ja,
Körbchen gelegt.
ins Körbchen gelegt, genau. Und vielen, vielen Dank für diese kleine Folge.
Danke dir, lieber Markus.
Das war die Digital Pacemaker-Folge zum Thema AI Fluency. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts abonniert. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald, euer Uli und euer Markus.
Rock'n'Roll. Happy Easter.